Game begin.
Wir hatten ja letztes Mal, hatten wir ja so einen netten Gast, da ging es so um Retro-Spielesammlung und so weiter. Und vorher gab es da so einen netten Gast, der sich hauptsächlich um die Restaurierung von Spielen auseinandergesetzt hat. Und davor hatten wir einen weiteren Gast, der irgendwie so Spiele entsprechend restaurierterweise verkauft hat. Und ganz vorher gab es ja noch Frau Papier, die da war, die so ein bisschen von den alten Sims 1-Zeiten erzählt hat. Und da dachte ich, dann machen wir doch quasi eine komplette Kreiswendung. Diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich der damals im Fernsehen als Kind war, um alte Spiele zu spielen. Deswegen begrüße ich heute Grosarius in unserer Runde. Hallöchen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Warst du aufgeregt?
Unglaublich, ja. War sehr aufgeregt, wobei das auch schon überprüft wird. Also man wird dann erst jetzt zu einem Casting eingeladen. Dort wurden dann ein paar Fragen abgeklopft, vor der Kamera auch, um einfach zu gucken. Es gibt ja dieses Phänomen, dass Leute, sobald sie eine Kamera vor sich haben und das rote Licht geht an, dann keinen Ton mehr von sich geben können. Und einfach, um da das abzufedern oder die dann im Vorfeld dann auch zu sehen oder zu finden, wird das im Casting schon überprüft.
Du meinst das Lampenfieber, hä?
Genau. Da gibt's ja manche, die dann wirklich in die Schreckstarre fallen und bin ich glücklicherweise nicht so, aber Nervosität war natürlich trotzdem unglaublich hoch. Ich war noch sehr jung, ich war 13 oder 12 Jahre alt damals, eigentlich auch jünger, als es vorgesehen war von Seiten der Redaktion dort. Aber umso cooler, dass sie mich dann trotzdem genommen haben.
Du hast dann was vor, wie sagt man so, du hast was, was ich nicht habe, weil, also ich krieg schon was raus, aber ich mache nur Blödsinn. Ich kann dann, also mit Kamera, das ist immer verheerend. Ich habe bei einer kleinen Filmproduktion damals so im privaten Bereich mal mitgespielt und der liebe Regisseur meinte damals nur, sie sind raus, Hohecker. Das ging gar nicht. Also das bewundere ich. Aber jetzt, um das Ganze nochmal genauer zu definieren, das war damals Games World, oder?
Genau, das war Games World, eine Produktion für Sat.1 und ursprünglich ist das, glaube ich, ein britisches oder amerikanisches Fernsehformat gewesen. Und ja, wie gesagt, war in den 90er Jahren sehr populär, Mitte der 90er. Habe ich als Kind immer geliebt und abgefeiert und mir unglaublich viel Spaß gebracht, das anzugucken. Ja, ich würde einmal den Rundumschlag machen und kurz erklären, wie das bei Games World im Genauen immer ablief in dieser Gameshow. Ich glaube, nicht jeder kennt die Sendung noch.
Darf ich da reingrätschen?
Aber sicher doch.
Es ist ja nicht so, dass ein kleiner Grosarius mit seinen damaligen, ich weiß nicht, was du da dabei hattest, Gameboy oder sowas, auf der Straße läuft und irgendwann kommt dann quasi so ein Mann, so ein fremder Mann mit und sagt dann zu dir, kleiner Junge, hast du Lust mal bei Games Worlds mitzuspielen? So war es ja nicht, oder?
Nein, so war es überhaupt nicht. Es lief schon im zweiten Jahr, glaube ich, war das. Und ich habe immer gesagt, ich will da mal unglaublich gerne mitmachen. Das wäre mein Traum. Und habe meinen Vater bekniet, ne? Und er meinte, ja, dann schreib da doch eine Postkarte hin. Du wirst ja eh nicht genommen. Danach hat er auch gesagt, das sagt er nie wieder. Hat er auch nie wieder gesagt. Und ja, habe dann die Postkarte hingeschrieben. Und irgendwann kam dann der Brief von der Firma Mediabolo, die für die Castings zuständig ist. Und hat mich dann eingeladen zu einem Casting.
Okay, jetzt müssen wir mal das sahnige Geheimnis mal lüften, weil generell ist es ja so, wenn du da eine Postkarte hinschickst oder man konnte ja, glaube ich, dort anrufen auch, soviel ich weiß, war ja die Möglichkeit, du musstest ja dann aus den Rahmen fallen. Hast du irgendwas Besonderes draufgeschrieben, wo wohl alle gesagt haben, also den müssen wir zum Casting einladen, das geht ja gar nicht anders.
Tatsächlich war das eine einfache Postkarte mit Nadeldrucker auf der Frontseite bedruckt, also Postkarte ist da echt zu viel gesagt, das war wirklich ein weißer Stück Karton, das wir in unserem Atari dann mit Nadeldrucker bedruckt haben, was auch immer eine herrliche Geräuschkulisse gab. Schön in großer Blockschrift haben wir dann da drauf getackert und ja, es hat gereicht.
Okay, das heißt, du hattest das Alleinstärkungsmerkmal wahrscheinlich, dass die anderen das von Hand drauf gekritzelt haben oder vielleicht eine Schreibmaschine verwendet haben und du hast halt echt the real deal den Nadeldrucker genommen und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, der muss computeraffin sein, den nehmen wir mal.
Ja, das mag gut sein. Also es ist, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Die kriegen ja Berge, postsackweise dann diese ganzen Bewerbungen und da die richtigen rauszupicken fürs erste Casting, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Und Glück braucht man da halt auch noch immer.
Haben die dann, wie war denn das? Haben die dich dann angerufen oder?
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie angerufen haben oder es direkt per Post kam, der Brief. Ich glaube per Post, weil ich glaube, Rufnummer stand da gar nicht drauf. Mhm. Und dann gab es ein paar Gespräche hin und her. Ja, und dann hieß es irgendwie wann, ja, dann kommen wir doch mal vorbei zum Casting nach Köln.
Und Papi hat gefahren.
Ja, also beide sind gefahren, also beide Elternteile sind mir da hingefahren, wenn ich mich noch richtig erinnere. Mhm. War eine sehr interessante Erfahrung. Ein bisschen was habe ich noch im Kopf. Ich weiß, das war eine etwas ältere Dame, ein bisschen kräftiger. Und was mir von ihr, der Dame, die das Casting leitet, noch in Erinnerung geblieben ist, ich wollte ihr nochmal die Hand schütteln und sie hat dann direkt hier so dieses Daumen ineinander verschränken und dann so mit der geballten Faust und dieses Ranziehen, Schulterklopfen. So eher diese junge Generation Begrüßung, die ich damals aber schon etwas irritierend fand, aber gut.
Okay, sie wollte dich überzeugen, ha?
Ja, oder zumindest so eine gleiche Ebene herstellen möglicherweise. Ich bin mir dann echt nicht sicher.
Okay.
Ich fand's halt nur etwas irritierend, wie sie mich da so begrüßt hat, weil ich habe nochmal einen Handschlag erwartet und dann kam die da mit sowas um die Ecke.
Na, okay, ja gut. Und dann haben die dich getestet oder was?
Ja, es gab ein paar Fragepunkte, es gab einen Fragebogen, den ich ausfüllen musste, unter anderem so, welches Spiel ich so spiele, so Highscore-Punkte. Ich wusste noch, Street Fighter 2 war damals mit eins der Spiele, die ich am intensivsten gespielt habe und die mir am intensivsten noch im Gedächtnis geblieben sind und habe dann eine grobe Punktzahl geschätzt, okay. Weil ich keine tatsächlich mehr an der Hand hatte. Und dann ging es darum, dass ich da dort auch noch Probe spielen soll, um zu gucken, ob das dann auch so weit hinkommt. Da durfte ich mir sogar ein Spiel aussuchen, welches ich denn daddeln möchte. Die hatten da keinen übermäßig großen Fundus, aber so die wichtigsten Konsolen, Mega Drive, Super Nintendo, hatten sie da alle zur Verfügung. Und dann habe ich im Casting tatsächlich A-Type in der japanischen Version gespielt, wo ich fürchterlich versagt habe, weil ich die PAL-Version gewöhnt war.
Tja, aber wie jetzt genau, wie das jetzt muss ich mitmeißeln. PAL-Version 60 Hertz, NDSC-Version 50, oder?
Ja, irgendwie sowas, glaube ich.
Das heißt ja, dass R-Type eigentlich in der PAL-Version schwerer ist, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher, oder was? Es fühlte sich auf jeden Fall ganz anders an und es war für mich echt schwer, das zu spielen.
Mhm.
Aber kann sein, dass die PAL-Versionen schwerer sind durch die höhere Herzzahl.
Oder langsam, eins von beiden. Also so viel ich weiß, wenn du quasi diese bei Super NES diese Cartridges drauf hast, dass du Japan-Spiele spielen kannst, die im NDSC-Format sind, dann sind die langsamer.
Mhm.
Aber das kann natürlich sein, ja. Spannend. R-Type, unglaublich schwieriges Ballerspiel, würde ich sagen.
Ja.
Aber der Klassiker.
Ja, und ich stehe auf die Herausforderung, war schon immer so.
Okay, ja, und dann haben die gesagt, das ist gut so, du bist dabei.
Ja, das haben die tatsächlich da noch nicht gesagt, die haben gesagt so, wir melden uns und dann irgendwann kam dann der Anruf von wegen, du bist dabei, wenn du möchtest.
Mhm, okay, und dann ist die Panik ausgebrochen oder wie muss man sich vorstellen dann?
Erstmal die mega Vorfreude und viele, viele Planungsstunden, die da reingeflossen sind, weil man muss dazu sagen, ich komme aus dem westfälischen Raum, Osnabrücker Land und dann nach Köln ist schon mal nicht so eben zu machen. Mhm. Dazu kommt, man muss irgendwo einen ganzen Tag für die Produktion oder einen halben Tag für die Produktion planen. Die machten, ich glaube, 2 oder 3 Folgen pro Tag.
Okay.
Ja, nee, ich glaube 2 Folgen, aber da kann sich auch meine Erinnerung jetzt täuschen, also das ist jetzt mit Versuch aus der hinterletzten Erinnerungsecke das zu kramen.
Ist ja nicht gestern gewesen, ja.
Genau, ja, aber wie gesagt, die Planung war erstmal sehr aufwendig, einmal, dass man einen Tag findet, wo man dann hinfahren kann und dazu auch noch, dass man das mit der Schule abkastelt. Ich war ja noch schulpflichtig.
Stimmt.
Und ich brauchte da eine Freistellung, weil die nur in der Woche aufgezeichnet haben. Ja, hat dann irgendwann auch alles geklappt und dann ging es dann Richtung Köln.
Hm. War das irgendwie dann schon eigentlich klar dann, welche Spiele da zur Auswahl stehen oder haben die dich da in Dunkeln gelassen?
Tatsächlich haben die mich da im Dunkeln gelassen, aber sie hatten Warteräume im Produktionsgebäude, wo man dann geschminkt wurde, warten konnte mit den Konsolen. Und auch dort hat man dann erfahren, welche Spiele man spielen wird vor der Kamera und hatte die Möglichkeit, diese dort dann auch zu üben.
Aber das ist ja irgendwie, ich sag jetzt mal, ich finde es schon sehr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist schon sehr speziell. Wenn du zum Beispiel bei Nintendo auf dieser, damals in den 80er, 90er war das ja so, gab es ja immer diese speziellen Events, wo du dann irgendwie Super Mario spielen konntest und so weiter. Du wusstest ja genau, auf was du dich dort einlässt und du konntest das ja dann auch Wochen, Monate vorher üben. Aber wenn du dorthin kommst und gar nicht weißt, was dich erwartet, das ist schon speziell.
Ja, aber das fand ich wiederum sehr reizvoll. Also wie gesagt, du hattest da, ich glaube, eine halbe Stunde, Stunde, da hast du da locker Zeit gehabt, um mit den anderen, die dann teilnehmen werden, auch gegeneinander üben zu können, zu spielen, welche Spiele dann auch ankommen. Und es war auf jeden Fall super, super interessante Erfahrung, wenn ich auch überlege, das war das erste Mal, dass ich wirklich live den Controller von einem Atari Jaguar in der Hand halten konnte und auch spielen konnte.
Ui.
Oder auch auf einem Neo Geo konnte ich dort das erste Mal spielen.
Was? Neo Geo? Mhm. Echt? Konntest du?
Oh mein Gott. Ja, dort auch ein Neo Geo.
Jetzt bin ich neidisch. Also bei mir war es so, ich habe ja immer damals die Powerplay und so weiter immer durchgeblättert, am Samstag immer. Und da war, ab und zu haben die ja da auch mal ein bisschen Neo Geo drin gehabt. Das war zwar selten, weil das Zeug ja einfach so schweineteuer war.
Ja.
Aber das war immer mein heimlicher Traum, eines Tages irgendwann mal Neo Geo zu spielen. Bis dato nie erreicht. Also du hast du schon, oh mein Gott, das ist ja, ich bin schockiert.
Ja, es war, ich habe da auch wirklich nur noch wenig Erinnerung. Ich weiß, ich habe an dem Gerät spielen können, aber ich weiß leider nicht mal mehr, was ich da gespielt habe.
Okay, wahrscheinlich so ein typisches Prügelspiel meistens. Das waren ja so diese, wie heißen sie, Dingsbums Fighter oder wie die alle hießen. Ich den Namen ist mir immer auch nicht so bekannt.
Ja,
das ist spannend. Okay, und du hast dann, Day One, hast du dann welches Spiel spielen dürfen?
Da erwischst du mich jetzt kalt. Ich habe jetzt die Folgen gar nicht mehr geguckt. Es war auf jeden Fall ein Prügelspiel, ein sehr unbekanntes Prügelspiel, was ich gespielt habe.
Mhm.
Ich komme aber gerade echt nicht mehr auf den Namen. Das war relativ obskur. Ich habe es davor und danach auch nie wieder gespielt.
Mhm.
Sieht man aber auch, ich denke mal, die Videos wirst du da ja verlinken zu diesem Podcast von der Aufnahme. Ich kann es echt nicht mehr sagen, welches Spiel das war.
Also genau. Für alle Zuhörer, die sich jetzt wundern, ja, wie war denn das damals? Generell hat Grosarius das alles auf YouTube hochgeladen, die ganzen Folgen. Und dann kannst du ja drunter schreiben, dann kann man das in den Shownotes verlinken, an welcher Stelle, zu welcher Uhrzeit im Video man dich sieht. Und dann wird man das ja mitverfolgen. Das ist cool, ja. Wie viele Aufnahmen gab es dann? Wie weit bist du gekommen?
Tatsächlich habe ich in der ersten Aufnahme bis ins Finale gespielt.
Oh.
Und habe dementsprechend auch einen Highscore erreicht, der hoch genug war, der mich für die Finalstaffel qualifiziert hatte.
Mhm.
Einfach weil ich auf dem vorletzten Platz gekommen bin. Das war damals das Spiel Tempest.
Der Klassiker.
Wo dann ein Highscore-Board eingeblendet wurde und mit Tempest, nicht nur Tempest, es war Tempest 2000.
Mhm.
War, glaube ich, von die Jaguar-Version. Da habe ich dann einen Punktestand erreicht, der mich weit genug hochkatapultiert hat. Es kam dann auch nur eine Folge. Und da ich den zweitniedrigsten Score hatte, war klar, so oder so bin ich in der Finalsendung mit dabei.
Mhm.
Die glücklicherweise aber am selben Tag noch aufgezeichnet wurde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So dass ich dann auch nicht nochmal erneut anreisen musste für die Finalsendung, sondern tatsächlich dann an beiden Folgen direkt mitwirken konnte.
Mhm. Okay.
Da war die Produktionsleitung hellauf begeistert, weil meine Mutter schlau genug war, auch Wechselklamotten einzupacken, sodass wir dann auch mit unterschiedlichen Kleidungen dann auftreten konnten.
Da sieht man mal oder hört man wieder, wie im Fernsehbereich so Sachen verändert werden. Hm?
Ja, da wird Smoke and Mirrors.
Ja, klar, logisch. Also die meisten Leute stellen sich das gar nicht vor, was da alles mit welchen Tricks da gearbeitet wird.
Ja.
Aber das ist halt gang und gäbe dort. Hast du dann Gewinn abstauben können oder wie war das dann?
Ich habe Gewinne abstauben können durch mein Sieg in der ersten Folge wurde mir dort dann eine Mega Drive, glaube ich, in die Hand gedrückt. Wobei, da kann ich auch noch eine schöne Anekdote zu erzählen. Man sieht ja in der Folge, als auch in der, beziehungsweise in den Sendungen, sah man immer, dass die Leute dann Gimmicks oder Spiele oder Konsolen in die Hand gedrückt bekommen haben. Das waren immer Leerverpackungen. Und die Geräte an sich wurden einem dann nachträglich zugeschickt.
Wieso wurden die Leerverpackungen in die Hand gedrückt? Weil es leichter war oder wie? Warum?
Ich glaube, das Gewicht war gar nicht mal der Fall, als dass die da nicht so viel Warenwert haben wollten oder dass die dann erst nach Ausstrahlung dann gestaffelt die ganzen Sachen herausgeschickt haben. Einfach, dass es so logistische Hintergründe hat, ist meine Vermutung. Genau wissen tue ich es aber leider auch nicht mehr.
Wahrscheinlich ist Security oder sowas auch noch zusätzlich, dass das nicht bewacht werden musste oder so. Könnte ja sein.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ich weiß noch, ich habe einen Mega Drive-Titel gewonnen auch. Das war ein ganz obskures Ding. Das hätte ich mir mein Lebtag nie gekauft. Das war eine Baseball-Simulation.
Das wünscht man sich ja zu Weihnachten garantiert, ja, nicht?
Ja, gerade im europäischen Raum ist ja Baseball unglaublich weit verbreitet.
Genau. Du warst dann wahrscheinlich stolz wie Bolle oder so?
Ich glaube, ich habe das mal angefangen und die Regeln nicht verstanden und dann beiseite gepackt und nie wieder angepackt.
Und jetzt stell dir mal vor, das ist genau die Version, die so super selten jetzt ist und so teure Preise erzielt. Ja, toller.
Naja, irgendwie sowas, aber ich weiß auch nicht mehr, wo die ganzen Sachen geblieben sind.
Ah, hast du das Problem auch? Okay, faszinierend. Okay, Mega Drive. Also mit Mega Drive selber auch. Also Spiel und Mega Drive Konsole.
Ich meine ja.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Ja, wie gesagt, mein Vater hat das nie wieder gesagt, ja, schreib ruhig hin, wir sind ja eh nicht genommen, genau. Wie ich es ja schon erzählt habe. Der war erstaunt, dass das überhaupt geklappt hat in irgendeiner Form. Es war unglaublich viel Aufwand und unterm Strich sagten sie auch, wäre es billiger gewesen, die Sachen direkt zu kaufen.
Ja klar, logisch, weil die Reise hat ja gekostet.
Ja, auch die Fahrtkosten, die haben sie zwar ein Stück weit, glaube ich, erstattet bekommen, aber die mussten da unglaublich hinterherrennen und ich weiß noch, ich war den Tag danach in der Schule unglaublich geplättet, weil wir sind dann irgendwann mitten in der Nacht erst zurückgefahren und ich war einfach völlig K.O.
Ja, aber Grosarus, der Fame ist doch unbezahlbar.
Ja, es war auch auf jeden Fall eine unglaublich tolle Erfahrung, auch mal zu erleben, wie denn da sowas produziert wird. Meine Eltern, denen wurde zum Glück auch nicht langweilig. Nebenan wurde Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger produziert. Da konnten die dort dann ins Publikum gehen.
Super!
Dementsprechend war es sehr launig. Mein Bruder fand das auch ganz toll. Der hat dann im Publikum gestanden bei den Aufzeichnungen. Was auch noch interessant ist, ich habe die Videatoren, also diese Endbosse, möchte ich jetzt mal das tatsächlich sogar formulieren, gegen die man im Finale antritt. Wie ich das gehört habe, sind das wohl Spieleredakteure gewesen. Mhm. Und wenn, das hatte mir meine Mutter dann aber später erzählt, was sie sich mit einem von denen unterhalten hatte, während die Aufzeichnung lief. Wenn einer von den Jungen gewinnt tatsächlich, dann ist ein Kasten Bier für den Rest der Gruppe fällig zur Spendierung.
Das ist faszinierend. Also das heißt, die mussten da quasi richtig ran. Haben die dann Spieleredaktion, waren die dann vom Fernsehen selber oder waren die von Zeitschriften?
Da bin ich überfragt tatsächlich. Ich habe keinen da tatsächlich erkannt, auch unter den Masken. Aber die haben auf jeden Fall schon recht was auf dem Kasten gehabt an den Konsolen und an den Sticks. Also die waren schon echt gut dabei und haben mich auch gut ins Schwitzen gebracht bei meinem Finalspiel. Das war ja NBA Jam. Mhm. Eins meiner absoluten Lieblingstitel damals schon gewesen. Macht unglaublich viel Spaß. Lief ich zu Anfang auch relativ gut für mich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann mit den Tastenknöpfen verhaspelt hatte. Mhm. Weil mir die anders erklärt wurden, als dann tatsächlich die Tastenbelegung dann auch war.
Das haben die bestimmt extra gemacht.
Keine Ahnung. Also ich habe auch gelesen, dass es wohl häufiger vorgekommen ist, dass denen die Tastenbelegung dann nicht wirklich erklärt wurde oder nur ungenügend erklärt wurde. Oder dass es dann da noch zur Änderung kam. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mein Spiel zu Anfang relativ solide gewesen im Finale und dann nach hinten raus ein bisschen abgefallen und auch nicht wirklich besser geworden für mein Empfinden. Was auch noch eine schöne Anekdote ist, man hat ja zu Anfang dieser Sendung immer, dass dann alle Teilnehmer vorgestellt werden in so einer Art Wohlfühlatmosphäre, wo dann jeder auch so ein kleines Sprüchlein aufsagen kann. Tatsächlich ist es so, diese Sprüche, da wird man selber gefragt, ob man denn einen hat. Falls nicht, geben die einen aber einen mit oder zur Verfügung. Bei mir war es der Fall, ich habe mich da sehr drauf gefreut und sehr drauf vorbereitet. Ich habe tagelang zu Hause gesessen, mir meinen Spruch zusammengebastelt, dass er sich richtig schön reimt, gut klingt und dann gleich mal hier klar macht, wo der Frosch die Locken hat. Ja, und was war? Ja, die USK hat meinen Spruch abgelehnt.
Was? Wieso?
Es ging nicht durch die Altersprüfung.
Aha.
Es kam nicht durch. Die haben da alles dann der USK vorlegen müssen, bevor es dann gesendet oder produziert werden kann, um halt einfach auch sicherzustellen, dass die da nicht Ärger kriegen. Und mein Spruch, der kam da leider nicht durch.
Moment, USK bezüglich welches Alter war das dann freigegeben?
Ich glaube ab 12.
Aha, und dein Spruch war ab 18 oder was?
Ja, ab 16 glaube ich. Wobei, nee, ich sag USK, aber die FSK ist.
FSK, ja, genau, freie Selbstkontrolle, ja, genau.
Genau.
Okay, das heißt, du warst deiner Zeit damals schon voraus.
Ja, ja, aber wie es halt so ist, ne, im normalen Gespräch, glaube ich, zwischen 14-Jährigen ist auch die FSK 18-Schiene schnell erreicht, wenn man hier aufpasst.
Das glaube ich dir, in der heutigen Zeit auch, ja, das ist nicht nur damals klar gewesen. Okay. Wie schaut denn das aus damals? Was war denn damals dein Lieblingssystem? Also egal, ob das jetzt 8-Bit, 16-Bit Computer, Konsole war und spieltechnisch und so weiter. Was war da dein Favorit damals?
Da muss ich tatsächlich überlegen. Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde tatsächlich zu dem Super Nintendo tendieren.
Mhm.
Da gab es die interessantesten Spiele tatsächlich für meinen Geschmack. Gerade auch F-Zero hatte da einen unglaublich großen Platz in meinem Herzen. Ja, dieses Geschwindigkeitsgefühl, das war atemberaubend, was da vermittelt hat. Das war schon echt beeindruckend. Und glücklicherweise war das auch ja die Zeit, wo man in den großen Kaufhäusern Spielstationen auch hatte. So 4-5 von jeweils jedem System. Also 4-5 Mega Drive, 4-5 Super Nintendo. Mhm. Und wenn die Schule zu Ende war, ist man direkt dorthin getigert und hat dann den Rest des Tages da mit dem Daddeln verbracht.
Ja. Ja, genau. Außer vielleicht noch die Hausaufgaben gemacht, so nebenbei.
Da hatte ich ja Glück, ich war auf einer Ganztagsschule, ich hatte keine Hausaufgaben mehr.
Dann warst du der Gute, der dann quasi den Rest dann wirklich zocken konnte. Okay, und würdest du das heutzutage immer noch unterschreiben oder siehst du heute Konsole ein bisschen anders, mit anderen Augen, in Zeiten des PCs, wenn man so schon sagt?
Ich habe lange Zeit noch die Konsolen gesehen. Mittlerweile, glaube ich aber, sind die tatsächlichen Faktoren, die für eine Konsole sprechen, relativ ad absurdum geführt worden. Gerade auch seit Einführung der Generation PlayStation 4, wo die Konsolen keinen Unterschied mehr hatten, auch von der Architektur her, wie die ein PC. Was einerseits natürlich für die Programmierer die ganze Sache einfacher macht, zum Entwickeln. Aber es auch dazu führte, dass selbst Exklusivtitel eine weitaus höhere Chance haben, auf dem PC portiert zu werden, einfach weil der Aufwand dann weitaus geringer geworden ist mittlerweile.
Ja, das ist so. Siehst du das mit, ich weiß nicht, wie du es beschreiben soll, mit lachenden, weinenden Auge, dass vielleicht Konsolen in der Zukunft, also nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber in der Zukunft vielleicht dann aussterben werden?
Schwierig. Ich glaube, völlig aussterben werden sie nicht. Sie werden sich wandeln. Vermute, dass es mehr zu einer Hybrid-Variation kommen wird. Ich glaube, das, was wir heutzutage unter einer Konsole verstehen, wird tatsächlich verschwinden. Aber es wird in anderen Arten aufgehen, sei es Zusatzgeräte für den mobilen Computer, was dann heutzutage vielleicht das Smartphone ersetzt oder ergänzt. Dass man quasi dahin geht und dann irgendwo in den Klamotten ein Rechensystem auch nur noch hat, worauf dann die Spiegelfolie zugreifen kann, die dann die Funktion von Handy und Tablet erfüllen kann. Also es wird ein bisschen dezentraler am Körper positioniert werden und je nachdem, was man möchte, wird man auf spezielle Peripheriegeräte zurückgreifen. Und das Grundlegende wird dann, denke ich mal, am Körper irgendwo tragbar sein. Ich denke mal, da werden wir hinkommen.
Also quasi Gameboy in Form dann Smartphone und so weiter.
Zum Beispiel, oder die Rechenleistung des Smartphones, wenn man das in einer Jacke, in einer Tasche integrieren kann und dann hat man quasi nur noch ein drahtloses Netzwerk um sich herum in Kurzstreckenvariation, so RFID-mäßig oder so. So vielleicht bis maximal 1 Meter oder bis zum halben Meter Sendeleistung. Die müssen ja nicht weit strahlen. Und dann hat man, je nachdem, welche Peripheriegeräte man dann benutzen möchte, greift man dann anders auf die, spricht man dann über spezielle APIs auf dieses System dann drauf zu oder so.
Das wundert mich so, weil du das jetzt gerade sagst, wegen in Kleidung und so weiter. Wenn du das in der heutigen Zeit siehst, das aktuelle Problem des Jahres ist ja Herr oder Frau Corona, wie man es immer nennen möchte, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, also für alle Game-Entwickler, die kriegen jetzt einen Gratis-Tipp, dass sie quasi automatisch ein System generieren auf, keine Ahnung, auf iOS oder Android oder sowas, was ein Spiel hat, was sich mit anderen Leuten automatisch austauscht. Und wo das Spiel sich immer selbst, also so eine Art Virus-ähnliches Teil, wo Daten ausgetauscht werden, aber vielleicht ist es gar nicht erlaubt oder erwünscht, dass man solche Spiele quasi entwickelt. Dass die, keine Ahnung, ich nennen wir mal, das Spiel heißt XY und da kämpfen irgendwelche Roboter miteinander, das müssen ja keine Pokémon sein. Und dass diese Kämpfe automatisch stattfinden, wenn du quasi in der Stadt unterwegs bist. So à la wie zum Beispiel bei der 3DS gab es ja diese spezielle Funktion, dass du dann Besuch von den anderen 3DS-Besitzern hattest, wenn du die Netzwerkfunktion, die lokale, eingeschaltet hattest.
Ach ja, sowas wie Animal Crossing. Nee, das war das Grundsystem, was das anbot, ja. Wo du dann plötzlich neue Miets aufsammeln konntest.
Genau. Und dass sowas nicht spieletechnisch verwurschtelt wurde, verstehe ich bis heute nicht.
Es gibt da, glaube ich, Ansätze. Die Schwierigkeit ist halt, wenn du dich im Raum, also im physischen Raum, in der Umwelt bewegst, guckst du in der Regel einfach auch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht dauernd auf dein Display. Das heißt, du würdest viel verpassen. Und das widerspricht dann wiederum dem Empfinden oder dem, was man also als Gamer erleben möchte. Das zweite Problem oder die zweite Schwierigkeit, die kam nochmal sehr stark auf, als Pokémon Go so gehypt war.
Genau.
Und da haben die Entwickler auch gesagt, es ist unglaublich schwierig, sicherzustellen, dass solche Leute nicht mitten auf die Fahrbahn rennen oder in abgesperrte Bereiche nur wegen eines seltenen Pokémons, das gerade zusätzlich fällig dort gespawnt ist. Und einfach da diese Sicherheitsaspekte, die machen, weil wenn dann da was passiert, dann wird ganz schnell der Spieleentwickler dafür unter Beschuss genommen und gar nicht mal groß vielleicht der Spieler, der dann da einfach nur da auf der Jagd war nach diesem entsprechenden Item oder Objekt, der Vigierde.
Viele tausend Leute haben nicht geirrt und es haben sich dann auf der Brücke quasi Hallo gesagt und dann ist die Brücke zusammengestürzt.
Ja, oder ein sehr schönes plakatives Beispiel ist ja auch damals, auch wenn es ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt, bei Einführungen dann der Navigationsgeräte, wo es dann den Bericht gab damals, der eine, der sein Auto in den Fährkanal versenkt hat, weil ihm das Navigationsgerät gesagt hat, der soll da langfahren.
Ja, genau, der kann ja nicht irren, das muss ja so sein.
Ganz genau, und da ist, glaube ich, die große Gefahr, weil es ist natürlich einfacher, dann das Denken outzusourcen, sag ich mal. Oder das Gerät sagt, ich soll da lang, das wird schon wissen, was es tut. Und so diese Technikgläubigkeit halt.
Das stimmt, ja. Da kann man quasi auch noch eine Grätsche zu den ganzen Spielezeitschriften quasi machen, weil generell war es ja so, du hast früher dein XY-Spiel gehabt für die Konsole XY und dann hast du quasi das Spiel ja versucht, selber zu lösen. Im bestmöglichen Fall hast du es selber hingekriegt. Wenn es nicht möglich war, es zu deiner Schulzeit war, dann hast du es halt in der Schulklasse in der Pause irgendwie mit anderen versucht zu teilen. Und wenn es auch nicht ging, dann war halt die Zeitschrift da, wo vielleicht Teillösungen oder Komplettlösungen da waren. Da musstest du ja aber auch im Prinzip Tage, Wochen, Monate darauf warten, bis dann diese Lösungen da waren. Aber in der heutigen Zeit, ja, das Internet.
Ja, aber auch damals gab es tatsächlich Möglichkeiten. Es gab ja zum Beispiel von Super Nintendo, damals gab es ja noch das Super Nintendo Magazin von Nintendo.
Ja, das stimmt.
Oder das Nintendo Magazin. Und in der Zeit gab es auch eine kostenfreie Service-Hotline, wo man anrufen konnte zu normalen Geschäftszeiten, um sich dort Tipps für Spiele zugeben zu lassen. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aber das waren, man hatte nicht das Internet, aber man konnte da anrufen und nachfragen.
Und da waren ja auch wahnsinnige Leute, die den ganzen Tag Spiele gespielt haben, die mussten die Dinger ja nahezu auswendig kennen.
Die haben aber auch den exklusiven Zugriff gehabt, die haben wirklich dann von Nintendo Informationen, Easter Eggs und so übermittelt bekommen bei den First-Party-Spielen.
Ja.
Also da hatten die den exklusiven Zugriff an Infomaterial. Aber es war auch nicht nur Nintendo, auch wenn das vielleicht so klingen mag. Ich weiß noch, damals Lands of Lore habe ich geliebt, das Spiel, der erste Teil, und kam an einer Stelle nicht mehr weiter. Und habe dort dann den deutschen Publisher angeschrieben Also nicht den Publisher, hier den Distributor.
Mhm.
Und habe dort dann tatsächlich auch als Maxi-Brief eine Komplettlösung abkopiert aus irgendeiner Zeitung oder so zugeschickt bekommen. Mhm. Mit dem ich dann das Spiel am Ende lösen konnte.
Und dann warst du glücklich.
Ja.
Mhm. Also ich kenne das ja selber. Ich war jetzt nicht in den Spielebereich tätig, sondern ich war ja in der IT damals tätig. Und da war ich auch einer der vielen Leute, die da am Telefon in Anfangszeit war, wo man jemanden anrufen konnten. Bloß bei uns war es halt einfach so, bei uns musstest du Geld bezahlen.
Mhm.
Und bei diesen anderen Spielegeschichten, die waren ja gratis. Das waren ja, glaube ich, Gratisnummern, ja. So viel ich weiß.
Ja, und ich glaube, Infogrames hat es noch sehr lange gehabt mit einer 0180er-Nummer, glaube ich.
Mhm.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Das ist schon krank. Heutzutage teilweise, wenn du im eBay nach alten NES oder sowas Ausschau hältst, siehst du meistens sogar noch, sind die Originalaufkleber mit der Telefonnummer hinten immer noch drauf.
Ja.
Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob du das näher was dazu erzählen willst. Du bist ja dann später, hast du ja quasi deine Kindheitserinnerung in Sat.1 und so weiter, hast du ja quasi dann beruflich weiterverführt. Oder ist das ein intimes Gespräch, was keiner wissen darf?
Nein, da können wir uns auch sehr gerne drüber unterhalten. Ich bin tatsächlich sehr spät in die Richtung gewechselt, um das einfach hier mal den Elefanten im Raum wegzuräumen. Ich bin Game Designer mittlerweile. Interessanterweise ist die Entscheidung dazu erst sehr spät bei mir gefallen. Also ich bin seit der frühesten Jugend am Spielen gewesen. Da dank meines Vaters. Der hat sehr früh erkannt, wie wichtig Computer sein werden in der Zukunft und hat damals schon ein Atari 1040er ST besorgt und bei uns aufgebaut. Wir hatten testweise auch ein BTX-System bei uns mal im Hause stehen, was auch hochgradig faszinierend war, so ein BTX-Terminal einfach mal zu sehen. Gut, da hatten wir auch ein bisschen Glück, weil er Postbeamter ist, da hat er dann ein bisschen besseren Zugriff drauf gehabt. Man muss dazu sagen, damals war Telekommunikation noch Sache der Post.
Korrekt, ja.
In meiner Jugendzeit, das weiß kaum ja auch einer, aber... Oh Gott, jetzt fühle ich mich so alt.
Oh nee. Übrigens, BTX hat ja auch Chaos Computer Club ein gutes Techtelmechtel damals gehabt.
Oh ja, das stimmt.
Das ist
hochgradig interessant, wie die dann, ich glaube die Sparkasse war das oder die Postbank, eins von beiden,
lustig.
Was sie da manipulieren konnten.
Das ist schön. Also das kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe damals auch die Mailbox und so weiter, hat dann mein Vater immer drauf geachtet, dass ich auch die Modems, dass die dann entsprechend auch Posthörnchen hatten.
Ja, weil, ja.
Sonst geht das ja gar nicht.
Nee, war lange Zeit, glaube ich, ein Thema. Also die ersten, na gut, das waren damals noch keine Modems, sondern die Akustikkoppler, die hatten keine Freigabe.
Hm.
Und wenn die trotzdem benutzt wurden, dafür hatte die Post ja die extra Wagen zur Frequenzsuche,
genau.
Die dann umhergefahren sind, um dann einfach solche illegitim benutzten Geräte zu finden.
Ja, das waren die Anfangszeiten, ja.
Mhm.
Okay, und du hast dann auf deinen Atari hast du dann programmiert?
Nee, da tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte mal die grobe Idee, mir selber ein Pen-Paper-Rollenspiel auszudenken. Das ist dann aber, ich war zu jung, hatte zu wenig Wissen auf mathematischer Seite, um das adäquat umzusetzen. Das verschwand dann ganz schnell in den Untiefen der Vergessenheit, glücklicherweise. Ja, hab dann erstmal ganz normal mein Weg ins Arbeitsleben gesucht. Und bei mir muss man sich vorstellen, ist die Schwierigkeit, ich bin relativ motiviert in vielen Bereichen der Arbeit, aber ich brauche immer neuen Input für mein Gehirn. Also wenn ich brauche die Erfahrung, etwas Neues zu lernen, mir was Neues beibringen zu müssen, um mich zu motivieren. Immer wenn es dann auch neue Sachen gibt, die ich dann mir dann erarbeiten kann für die Arbeit, das funktioniert ganz gut. Aber in der Regel ist bei vielen Jobs irgendwann der Punkt erreicht, wo es nichts Neues mehr gibt, wenn man nur noch das Etablierte abruft. Und dann fängt es bei mir immer ganz schnell an, unglaublich langweilig zu werden. Die Motivation sinkt im Keller. Dementsprechend habe ich lange Zeit dann auch mit mir gehadert, was zu finden. Und bin dann erst sehr spät auf die Idee gekommen, warum ich nicht in die Games-Branche gehen könnte. Lange Zeit hielt ich das immer für ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe keine Programmiererfahrung. Und es gibt auch keine wirklichen Anlaufstellen, um sich da auszubilden in dem Bereich. Und um 2010 herum hat sich das dann soweit kristallisiert. Und auch soweit professionalisiert, auch innerhalb von Deutschland, was an Möglichkeiten gibt, sich das beibringen zu lassen oder die grundlegenden Ressourcen und Fertigkeiten an die Hand gelegt zu bekommen. und habe dann anderthalb Jahre mich bemüht, in irgendeiner Form das hinzukriegen, weil es dann auch mit viel Geld verbunden ist. Das sind dann Schulen in privater Trägerschaft oder Universitäten. Mhm. Abitur habe ich leider nicht. Dementsprechend waren mir die Universitäten direkt verschlossen. Auch kein Fachabi. Und bin dann am Ende bei der Games Academy gelandet oder bei der Designschule Schwerin.
Sagt mir was, kenne ich.
Und am Ende ist es dann die Games Academy geworden, weil, nachdem ich mich informiert habe, festgestellt habe, die Dozenten der Games Academy sind alle noch tätig in dem Bereich und sind vom Fach und nutzen auch die Games Academy, um Nachwuchs zu rekrutieren. Also Leute, die so gut gebrauchen können, die werden dort direkt dann abgegriffen. Oder zumindest schon mal kriegt man die dann das erste Mal schon mal aufs Radar. Und dementsprechend bin ich dann um 2012/2013 rum für ein Jahr an die Games Academy gegangen. Hat noch ein bisschen länger gedauert, bis ich da teilnehmen konnte, weil die Finanzierung noch nicht stand. Ich habe es am Ende geschafft, das über das Arbeitsamt finanziert zu bekommen. Bin ich bis heute froh drum, dass das geklappt hat.
Das ist cool,
ja. Ja. Weil sonst ein Jahr kostet knapp 10.000 Euro.
Portokasse.
Und die hat man nicht mal ebenso, vor allen Dingen ich nicht.
Das ist selten, dass jemand so viel Geld zusätzlich noch flüssig hat, ja.
Ja, und das sind ja nur die Schulkosten dann in Berlin. Ja, Unterhalt und Eigenversorgungskosten sind da ja noch gar nicht mit drin.
Kommt dazu, ja.
Ich dachte damals noch, ach, das kriegen wir alles hin. Ich bin BAföG-berechtigt durch das Schulkonzept und alles. Ja, das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass BAföG auch eine Altersbegrenzung hat. Und ich war drüber. Und so blieb mir dann nur noch der Bildungskredit, um mich dann das Jahr über Wasser zu halten, was halbwegs funktioniert hat. Ich habe fast ein Jahr lang nur in Hostels gelebt, war auch eine Erfahrung für sich.
Glaube ich dir.
Und ja, ich bin dann später nach dieser Games Academy zu der Firma Big Point gegangen. Die sind relativ bekannt gewesen damals. Zumindest heutzutage hört man leider nicht mehr so viel von der Firma. Dark Orbit ist zum Beispiel von Big Point oder auch Battlestar Galactica Online, woran ich dann mitgearbeitet habe. War auf jeden Fall eine unglaublich faszinierende Erfahrung, auch in dem Bereich dann zu arbeiten. Da habe ich dann ein Jahr insgesamt gearbeitet. So bin ich dann zum Game Design gekommen.
Das heißt, du bist dann von Fernsehen direkt, also sozusagen, ja, also du hast dann quasi deine Karriere in Fernsehen gestartet.
Ja, ich könnte mal fast so sagen, aber es war, glaube ich, eher so eine logische Konsequenz dann irgendwann die Überlegung, ob man aus seinem Hobby nicht einen Beruf machen kann.
Naja, ist klar, logisch, ja. Es ist der andere, die werden quasi, die sind irgendwie so, die machen das andersrum, die werden dann zum Schluss berühmt im Fernsehen, du hast es andersrum gemacht.
Ja, genau.
Das ist doch cool. Ja, schön. Also ich finde es toll, dass man solche Stories hören darf, dass du das so erzählt hast, weil ich finde, sowas ist halt nicht alltäglich. Es gibt viele, viele interessante Berufe. Ich will da jetzt keine aufzählen, aber sowas ist dann, denke ich mal, immer sehr speziell, unabhängig davon, wenn man noch die Person so ein bisschen die letzten paar Jahre irgendwie ein bisschen begleiten durfte, wenn man so schon sagt. Finde ich das schon speziell, weil viele wissen das vielleicht gar nicht. Und da bedanke ich mich bei dir, bei Grosarius.
Immer wieder gerne.
Und dann sage ich mal besten Dank an die Hörer für die nächste Folge. Keine Ahnung, wer da kommt. Lasst euch überraschen. Und dann noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis bald. Tschüss. Game over.